Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Pflegekinder Deutschland. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das oft ausgespart wird, nämlich über die leiblichen Kinder in Pflegefamilien. Und dazu habe ich eingeladen drei Pflegeväter. Einmal den Heiko. Herzlich willkommen, Heiko.
Hallo, Bertram.
Dann den Uwe.
Ich grüße dich.
Und den Fabian.
Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
Genau. Und Heiko, von dir weiß ich, dass deine Frau zu dem Thema forscht. Vielleicht magst du gerade mal zum Einstieg ganz spontan was dazu sagen.
Ja, meine Frau studiert in Fulda soziale Arbeit und aktuell schreibt sie ein Paper und dazu macht sie eine Forschungsumfrage und geht vor allem drum, von leiblichen Kindern, die aber schon erwachsen sind und ausgezogen sind, da eine Umfrage zu machen, um rauszukriegen, wie die so die Zeit erlebt haben in der Familie zusammen mit den Pflegegeschwistern.
Mhm. Genau, und mich freut das total und wir verlinken das auch in den Shownotes, weil ja das Thema in der Wissenschaft und in der Forschung eher ausgespart wird bis heute. Und wir wissen natürlich von unseren Pflegeeltern und auch von anderen Pflegeeltern, dass sie sich natürlich, weil sie verantwortlich gegenüber ihren eigenen Kindern sind, Gedanken darüber machen, wie könnte das für die eigenen leiblichen Kinder sein, wenn Pflegekinder aufgenommen werden. Und natürlich wird auch mit den Kindern, wenn die alt genug sind, über das Thema gesprochen. Und ich selber habe im Rahmen dieses Podcasts auch schon mit heute erwachsenen leiblichen Kindern gesprochen und die haben aus meiner Sicht sehr differenziert auch dargestellt, was die Vor- und Nachteile sind, als leibliches Kind in einer Familie mit Pflegekindern aufzuwachsen. Auch das werde ich verlinken in den Shownotes. Und wie ihr schon gehört habt, habe ich ja heute Pflegeväter eingeladen und will mit denen auch über die Auswirkungen, die sie aus ihrer Perspektive wahrgenommen haben, sprechen. Und ich bin gespannt, wo uns dieses Gespräch aus der betroffenen Perspektive hinführt. Und wie schon letztes Jahr entsteht diese Aufnahme im Rahmen unseres Pflegeväterwochenendes in Oberorke. Und genau, und auch wer will, kann in die Episode vom letzten Jahr reinhören. Auch die werde ich verlinken. Ja, und jetzt geht's um die leiblichen Kinder in Pflegefamilien. Vielleicht machen wir es so, ihr stellt euch einfach mal der Reihe nach vor, sagt so ein bisschen was, wie viele Menschen bei euch in der Familie leben, wie viele leibliche Kinder und wie viele Pflegekinder. Und ich würde mal mit dem Ältesten in der Runde anfangen, wenn ich das sagen darf, das ist der Uwe. Genau, Uwe, wenn du einfach mal beginnen kannst und dann machen wir einfach so reihum.
Also ich bin der Uwe, wie gesagt. Ich bin verheiratet und lebe im Haus mit meiner Frau, unserem leiblichen Sohn, der ausgezogen ist vor kurzem, und mit unserer Pflegetochter Luisa. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Hause. Es ist sehr schön. Die Luisa ist mit FAS bestückt zu uns gekommen und wir haben viel mit ihr erlebt. Viel schöne und viel nicht so schöne Dinge bisher, wobei die Guten das Böse überwiegen. Mhm. Sie ist ein Kind, die nicht aggressiv ist. Sie ist sehr liebebedürftig und das macht uns die Arbeit mit ihr einfach leichter. Mhm. Der Uwe, unser Sohn, hat sich auf Luisa eingestellt und haben ein Verhältnis wie richtige Kinder, also Geschwister. Mhm. Luisa lernt Klavier. Uwe kommt, das ist jetzt nur ein Beispiel, mit seiner Gitarre dazu und setzt sich neben sie und sagt, du, darf ich mal? Mhm. Und dann spielen die beide zusammen. Das macht natürlich Spaß. Sie lesen gern sehr viel zusammen. Er liest ihr, wenn er zu Hause ist, jeden Abend im Prinzip eine Abendgeschichte vor. Mhm. Mhm. Und das bis heute, obwohl sie 14 ist.
Mhm. Ja, spannend. Genau, da hast du uns schon einen kleinen Einblick auch gegeben, so wie das quasi zwischen deinem, eurem Sohn und eurer Pflegetochter funktioniert. Genau, Heiko, wie ist es bei dir?
Wir sind zu sechs zu Hause. meine Frau und ich, Mitte 40. Und wir haben zwei leibliche Töchter, 16 und 13. Und dann haben wir vor sieben Jahren entschlossen, beziehungsweise der Entschluss war schon während der Verlobungszeit, dass wir uns mit dem Thema Pflegekinder auch beschäftigen werden. Aber vor 7 Jahren kam es dann soweit, dass die Ashley, heute 8-jährig, mit in die Familie aufkam. Und aktuell haben wir noch einen Pflegesohn, der ist 3.
Okay, Fabian.
Ja, mir geht's ähnlich wie dem Heiko. Ich bin auch verheiratet. Ich habe auch 4 Kinder. Davon sind 2 leibliche Kinder und 2 Pflegekinder. Witzigerweise sind beides Zwillingspärchen. Also Großen sind ein Junge und ein Mädchen. Die sind 12 Jahre alt und die beiden Kleinen sind 2 Jungs. Die sind zu uns gekommen, da waren sie 1/2 Jahr alt. Also wir hatten ja das große Glück, dass die noch sehr, sehr jung waren. Und das war auch immer unser Wunsch, noch Säuglinge quasi als Familienerweiterung dazu zu bekommen. Wir haben das erst auf natürlichen Wege probiert, das hat aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert. Und so kamen wir dann auf die Idee, uns als Pflegestelle zu bewerben quasi. Wir sind beide Sozialpädagogen. Und dann war uns das relativ schnell klar, auch in Gesprächen mit unseren Eltern und mit unserem Umfeld, dass wir das machen wollen. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung für alle. Ja.
Genau, knüpfen wir vielleicht gleich daran an. Wie habt ihr das denn mit euren eigenen beiden Zwillingen besprochen, als dieser Gedanke aufkam? Was erinnerst du?
Also an den zusätzlichen Kinderwunsch, das haben die beiden natürlich auch mitbekommen und waren, als die 2 Kleinen zu uns kamen, ja, wie alt waren die denn? So um die 5 rum, 7 schon, also waren schon relativ reflektiert und wussten, dass Geschwister erwünscht sind seitens der Eltern und waren in keinster Weise irgendwie verängstigt oder vorsichtig, waren von der Idee total begeistert und während des Prozesses des Kennenlernens der beiden Kleinen waren die sofort komplett verliebt und auch das Verhältnis ist zu allen Familienmitgliedern, also meine Eltern, alle meine Verwandten, Freunde, das sind eigentlich, es wird so angesehen, als wären sie unsere eigenen Kinder. Also das Verhältnis ist tipptopp auf allen Ebenen. Da gab es keine Schwierigkeiten. Und auch bisher noch nicht, noch dazu zu sagen.
Ja, spannend. Und wir kommen ja noch ein bisschen später auch da drauf, weil ich nochmal spannend finde, was vielleicht dann jetzt nach einer Zeit Sätze von den leiblichen Kindern aus, also wenn die Rückschau halten sozusagen, was sie da für Sätze sagen. Da wollen wir nachher nochmal drüber sprechen, weil ich so spannend finde, was sind denn das für O-Töne sozusagen, die eigenen Kinder dann dazu sagen.
Ja. Ja.
Heiko, wie war das bei euch? Eure sind ja schon ein bisschen älter auch, 13 und 16. Genau, wie war das vor 7 Jahren, als ihr da mit euren eigenen Kindern angefangen habt, darüber zu reden?
Gut, die eigene Reise ging ja eigentlich vor 10 Jahren dann knapp los. Also als wir uns damit auseinandergesetzt haben, also ich hatte ja vorhin gesagt, mit der Verlobungszeit ging es schon für uns los eigentlich. Dann war aber doch so, dass wir zwar anerkannte Pflegeeltern waren, in der Kartei waren beim Jugendamt und dann aber doch Karin auch erstmal schwanger war und wir gesagt haben, jetzt kriegen wir die eigenen Kinder. Dann ist das tatsächlich das Thema bei uns auch ein bisschen in den Hintergrund auch erstmal gerutscht gewesen. Und irgendwann war für uns dann irgendwie klar, drittes Kind, kriegen wir noch eins oder nicht? Und dann haben wir auch wieder ausgepackt, hey, eigentlich wollten wir doch das Thema Pflegekinder angehen. Und dann war für uns auch relativ schnell klar, dass wir mit den eigenen Kindern drüber reden. Für uns war klar, die Entscheidung treffen wir, die treffen nicht die Kinder. Das haben wir ihnen auch so kommuniziert, wobei eben dann mit 7 Jahren, genau, muss man auch einordnen, wie ist es so. Aber es war auf jeden Fall sehr schnell große Begeisterung da, dass überhaupt noch Familienzuwachs ins Haus kommt. Und ich glaube, die Kinder konnten es nicht absehen. Wir aus heutiger Sicht würde ich sagen auch nicht, was da wirklich alles dranhängt. Aber genau, es war uns schon wichtig, die Kinder damit einzubeziehen, sie zu fragen. Und genau, waren unter anderem dann auch froh letztlich, dass da tatsächlich die Kinder auch grünes Licht gegeben hätte. Weil dann wäre es eventuell auch spannend gewesen, wie geht man denn mit um, wenn die wirklich Nein sagen würden. Aber so war einfach grünes Licht.
Uwe, dein Sohn ist ja schon älter, der ist schon erwachsen, steht selber, glaube ich, im Berufsleben. Genau, was erinnerst du noch von der Zeit damals, als es um dieses Thema ging?
Ich möchte noch mal etwas mehr ausschweifen. Der Uwe, unser Sohn, hatte einen Freund, der selber aus einer Pflegefamilie kam. Die beiden waren vom Kindergarten an bis heute, sind sie, beste Freunde. Somit hatten wir schon den Kontakt zu Pflegekindern, zu Pflegefamilien. Mhm. Und durch Uwe und Christians Auftreten haben wir dann im Umfeld noch weitere 5 Pflegefamilien bei uns im Ort kennengelernt. Mhm. Und das war eigentlich auch für uns der Anstoß. Der Christian war für uns schon wie ein zweiter Sohn. Der ging bei uns mit 7 Jahren dann schon ein und aus. Hatte er Probleme, kam er zu uns. Die beiden Jungs hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Bis heute eine ganz tolle Freundschaft. Und das war für uns eigentlich auch so, also wir hatten Interesse. Und wir haben auch gesagt, wie der Christian sich so toll entwickelt, das können wir doch einem Kind auch bieten. Mhm. Und wir wussten, Uwe war damals 12. Und wir wussten, die Zeit, dass er irgendwann geht, war gar nicht mehr so weit weg. 10 Jahre, haben wir damals gesagt. Und über die Pflegefamilien hatten wir das Glück, einen Mitarbeiter kennenzulernen vom Jugendamt, der uns dann mitgenommen hat, uns gesagt hat, wie, was, wo, der uns alles erklärt hat, auch die schönen und schlechten Seiten aufgezählt hat. Und irgendwann stand das Jugendamt bei uns im Haus und sagte, wir hätten hier ein Mädchen, das braucht Hilfe. Wir haben uns dann darauf eingelassen, haben die Kennenlernphase gemacht, das Mädchen besucht. Das war für uns die intensivste Phase, denn wir saßen oft abends noch mit Uwe und haben ihn gefragt, was er davon hält. Er hat ja schon immer den Wunsch gehabt, noch einen Bruder oder ein Schwesterchen zu haben, was bei uns dann auch nicht mehr geklappt hat, nicht mehr ging. Und ja, sagte er gleich, ich freue mich, das ist super klasse und dann kriege ich einen Bruder, vielleicht ein Jahr älter oder 2 Jahre jünger. Ach, der war begeistert. Mhm. Und dann kamen die Angebote und es waren die ersten Angebote nur Babys, ganz kleine Kinder. Da ich aber schon älter war, habe ich gesagt, wäre von meiner Seite aus unverantwortlich, so ein kleines zu nehmen, weil ich dem im Alter dann nicht mehr zur Seite stehen kann vielleicht, man weiß es nicht. Und das haben wir dann das Mädchen besucht, als der Vorschlag kam und der Uwe gesagt, oh, ich fahre mit. Und dann sind wir hingefahren. Und das war eine ganz tolle Situation. Wir haben dann Kaffee getrunken, die Kleine war gleich begeistert vom Uwe. Der hat auch seine Gitarre mitgenommen, der ist so verrückt wie ich. Beziehungen bauen wir über Lieder und Gitarre oft auf. Und hat natürlich das Herz der Kleinen gleich, und er war auch gleich, er hat gesagt, ach, die Prinzessin. Und dann gab es ein zweites Treffen, und in dem zweiten Treffen, ich sag heute noch, Gott hat mitgespielt. In diesem zweiten Treffen sagt der Uwe, wenn du dann zu uns kommen möchtest und es dir gefällt, dann können wir gleich in 2 Wochen zusammen Geburtstag feiern. Mhm. Und da sagte die kleine Maus mit ihren dunklen Augen, ich habe auch bald Geburtstag. Ich vergesse dieses nicht so, ich habe auch bald Geburtstag. Und dann sagt der Uwe, na, dann feiern wir zusammen. Wann hast du denn Geburtstag? Und das war das Schönste in meinem Leben, was ich so erlebt habe. Sie sagte, ich habe am 2. Oktober Geburtstag. Das ist der Geburtstag unseres Sohnes. Mhm. Und wir haben uns für die Luisa entschieden und wir sind heute sehr glücklich.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, mir ist die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, was ich oft erlebe, nämlich dass, wenn Menschen schon mal mit Pflegekindern Kontakt hatten, so wie der Uwe, also euer Sohn, dann ist da nochmal eine andere Bereitschaft, sozusagen da offen zu sein. Oder es ist halt auch zu vielleicht, ja. Gell? Also es gibt so beides. Und was ich auch erlebe, wenn Menschen quasi sich dem Thema Pflegekinder öffnen, dass sie dann oft dabei bleiben, ihr Leben lang. Also, und die Imela Wiemann zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür, die ja selber ein Pflegekind aufgenommen hat. Und dann wurde das Thema Pflegekinder für sie als Psychologin eben ein ganz großes. Und sie hat viele Bücher darüber geschrieben. Mhm. Das finde ich spannend. Das fällt mir immer wieder auf, gell? Und da scheint irgendwie dann dieser Weg dahin ein Stück leichter zu sein. So ist mein Eindruck. Genau, wollen wir uns mal, jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen erzählt, die Geschichte, wie das passiert ist am Anfang, gell? Wie die Kinder zu euch gekommen sind und was die Kinder gesagt haben. Vielleicht werfen wir mal einen Blick darauf, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ihr habt, auch der schwierigen vielleicht manchmal und auch der guten. Was denkt ihr denn, was hat das für Auswirkungen auf eure Kinder bisher gehabt? Wie würdet ihr das beschreiben? Was ist für die gut gewesen? Oder vielleicht sagen sie auch etwas dazu im Originalton und euch fällt dazu was ein. Wer mag denn damit mal starten?
Fabian? Ja, sehr gerne. Also oft fällt einem ja erstmal solche Sachen ein, die vielleicht etwas negativ klingen. Leider ist es bei mir jetzt auch so. Allerdings wandelt sich das auch wieder im Laufe meiner Aussage in das Gute. Insofern fange ich damit mal an. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass mein Sohn sagte, Papa, du hast keine Zeit mehr für mich. Wir wollten eigentlich jeden Tag Fußball spielen und jetzt musst du ständig die Kinder wickeln und ihr fahrt dahin und macht das. Und wo bleib ich denn mit meinem Anspruch auf meinen Papa und auch auf meine Mama? Das waren so, glaube ich, relativ normale Gedanken, auch wenn man ein leibliches Geschwisterkind als Zuwachs für die Familie erhält, ist, glaube ich, immer erstmal das Thema Zeit und Aufmerksamkeit der Eltern, wenn man nicht mehr das exklusive Kind zu Hause ist, auch wenn sie zu zweit waren, hatte er, glaube ich, schon das Gefühl, jetzt ist hier jemand, der nimmt mir Zeit weg, die ich beanspruchen kann mit meinen Eltern, ob ich das war oder meine Frau, das war ziemlich egal. Und das hat ihn tatsächlich beschäftigt, aber da die zwei bei uns wirklich aufgewachsen sind, seitdem sie 3-4 Monate alt waren, hat sich das ganz schnell wieder umgedreht. Also so wie sich wirklich, also Geschwister in ihre Geschwister verlieben, war das da ähnlich schnell. Aber das war so ein Punkt, der mir spontan in den Kopf kam, dass der Matteo da mit zu kämpfen hatte, dass die Aufmerksamkeit auf einmal durch 4 geteilt werden musste.
Mhm. Ja. Genau, was ja auch irgendwo naheliegend ist, gell? Weil man hat nur so viel Zeit, wie der Tag hat. Und wenn plötzlich 2 mehr Menschen da sind in der Familie, dann verändert sich das. Die Zeit, die sozusagen auch für jeden zur Verfügung steht, ist eigentlich relativ logisch, gell?
Absolut. Mhm. Und deswegen, also das ist auch absolut nachvollziehbar, nach wie vor nachvollziehbar. Diese Momente kommen auch nach wie vor. Mhm. Also das wäre komisch, wenn das jetzt aufhören würde. Aber je älter die werden, desto verständnisvoller sind sie natürlich. Und ja, es wäre komisch, wenn es nicht so wäre, absolut. Also das ist jetzt auch nichts, was uns vor so Riesenprobleme stellen würde.
Ich weiß noch, ich bin im SOS Kinderdorf aufgewachsen. Mein Vater war da Dorfleiter. Wir haben als Familie in dem SOS Kinderdorf gelebt. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl wie euer Sohn Matteo. Also, dass mir was nicht mehr zur Verfügung steht in der Form wie vorher, weil mein Vater plötzlich sich um viele andere Kinder noch gekümmert hat. Und dann gab es so Situationen, dass nachts plötzlich jemand geklingelt hat. Das war dann eine Dorfmutter, die mit einem Kind gekommen ist, was Schwierigkeiten hat. Und plötzlich hat das Kind dann bei uns geschlafen und ich bin dadurch wach geworden. Und wenn es ganz schräg war, hat es ins Klo gekotzt, weil es betrunken war. Also so, und dann bin ich nachts aufgeschreckt durch die Klospülung und habe mich gewundert, was ist los. Und das hat mich schon verunsichert, gell? Und da habe ich schon gemerkt, mein Vater hat ganz viel Aufmerksamkeit dafür. Und der hat dann auch immer versucht, sozusagen das wieder auszugleichen und mit mir darüber ins Gespräch zu gehen. Aber ich habe das auch deutlich gespürt, ja.
Also ich kann ihn auch deswegen, glaube ich, sehr gut verstehen. Als ich 13, 14, hatten wir für 1,5 Jahre ein Pflegekind bei uns in der Familie mit meinen Eltern, mein großer Bruder und meine kleinere Schwester. Wir waren dann für 1,5 Jahre zu viert und der junge Kerl hat es innerhalb 1,5 Jahren geschafft, unsere ganze Familie quasi zu zermürben. Also der war ziemlich gewalttätig, uns gegenüber nicht, aber in der Schule, in der er war, der ging in eine Schule, die mein Vater beruflich auch betreut hatte. Insofern hatte er einen kurzen Draht zu den Lehrern und hat somit alle Informationen aus erster Hand bekommen, was der da für ein Unwesen getrieben hat und wie gewalttätig der war. Und mein Vater hat ihn dann immer gefragt, wie war es in der Schule? Ist irgendwas vorgefallen? Er sagte nein. Und dann hat mein Vater sowas gesagt wie, da habe ich was anderes gehört, willst du mir nicht doch irgendwas erzählen? Nee, alles in Ordnung, Reinhard, alles gut. Gut, dann bitte ich dich, in den Garten zu gehen und Laub zu rächen. Und wenn du dir bei der Arbeit was einfällt, dann kommst du gerne wieder rein und dann können wir drüber reden. Und das hat tatsächlich den ganzen Tag bis zum Abend. Dann hat er irgendwann mit meinem Vater gesprochen und ich habe das nicht verstanden. Ich habe den Hintergrund nicht gewusst, warum der arme Kerl den ganzen Tag da Laub rächen muss. Und habe gedacht, wie hart kann denn da bitte schön mein Vater sein? Ich kenne ihn als liebevollen, zugewandten Menschen, der immer für uns da ist, ein offenes Ohr hat. Und ich dachte, warum geht der so hart mit dem um? Irgendwann später hat er mir das natürlich erzählt oder uns. Aber da habe ich nur gedacht, oje, oje. Also.
Ja, genau. Und da sieht man auch nochmal, dass das in eine ganz andere Richtung sich auch entwickeln kann und wo man stark zum Nachdenken kommt als leiblicher Sohn. Jetzt in dem Fall warst du ja der leibliche Sohn, der das miterlebt hat. Genau. Heiko, wie war das bei euch? Was würdest du erzählen, sozusagen, unseren Hörerinnen?
Also es sind mehrere Dimensionen oder auch mehrere Fäden, die da drinstecken bei uns in der Familie letztendlich, wie das sich so entwickelt hat. Relativ schnell ging es eigentlich los. Ich hatte ja schon gesagt, große Begeisterung bei den Zweien. Und die Pflegetochter, die wir aufgenommen haben, die ist aber mit unseren Kindern, also mit unseren leiblichen Kindern, unterschiedlich umgegangen. Unsere ältere Tochter, die wurde fast schon als zweite Mama adoptiert, in Anführungszeichen. Da mussten wir extrem gegensteuern auch. Und auch ihr eben, die ist ja auch in der Rolle aufgeblüht, die hat es geliebt auch. Und wo wir als Eltern dann irgendwann mal gemerkt haben, das nimmt Dimensionen an, das ist eigentlich too much. Und haben dann auch da geguckt, ein bisschen gegenzusteuern und zu sagen, du, sie braucht eine große Schwester und keine zweite Mama. Und bei unserer zweiten Tochter, da war der Altersabstand halt geringer. Das heißt, da war schon eher eine Rivalität da. Beziehungsweise, die hat sich relativ schnell am Anfang schon so niedergeschlagen, dass unsere zweite Tochter halt eigentlich ignoriert wurde von dem Pflegekind. Und das tut als Papa schon weh, wenn du da daneben stehst und bist draußen mit allen drei auf der Straße und die zweite Tochter kniet sich so halb hin und streckt die Arme auseinander, um sie so nach dem Motto, komm zu mir her. Und das halt auch so will, wie die große Tochter, sie zu herzen und auch hochzunehmen und so. Und dann macht die zwei Schritte auf die zu und dann bleibt sie stehen, dreht sich um und rennt bewusst weg. Da bricht dir das Herz. Da denkst du, ach du Schande. Und dann geht's aber los, halt, wie fängst du das auf? Fängst du es überhaupt auf? Also, wie stärkst du dein eigenes Kind, einfach mit diesen Erfahrungen umzugehen? Und letztlich, ich kann bis heute noch nicht sagen, was das perspektivisch tatsächlich mit dir machen wird oder auch mit dir macht. Ich habe immer erlebt, also ich sage immer, was die dann Dreck gefressen hat, emotional. Aber immer trotzdem noch mit diesem, wenn wir sie darauf angesprochen haben, nee, sie will, dass dieses Kind bei uns bleibt und als Geschwistertochter mit ihr zusammen hier aufwächst in der Familie. Von daher, genau, würde ich sagen, sie hat da schon auch eine innere Stärke entwickelt, auch damit umzugehen. Und trotzdem gehe ich davon aus, die werden nicht Best Buddies werden und sein, dann auch perspektivisch. Obwohl ich immer wieder erlebe, dass das Angebot, das Beziehungsangebot auch von der Seite eigentlich immer wieder ausgesprochen wird, immer wieder offen ist. Und mittlerweile bewundere ich sogar meine Tochter da an der Stelle. Also was für eine Resilienz die da auch entwickelt, um damit umzugehen. Genau, weil es doch auch emotional doch auch echt Tiefschläge sind, die sie da einsackt. Und das ist aber der Punkt, den ich schon sehe bei meinen beiden Töchtern, dass ich glaube, dass meine Töchter mit vielen Themen aufwachsen und eine Art von Sozialkompetenz aufbauen und aufgebaut haben, die sie wahrscheinlich nicht mitgekriegt hätten, wenn wir das Thema Pflegekinder nicht bei uns in der Familie hätten.
Ja, spannend, dass du jetzt schon dieses Resümee ziehst, gell? Also dass es für dich so deutlich zu sein scheint.
Das ist teilweise auch schon Gespräch, ja. Letztendlich. Also, ja, okay. Also auch da, auch das haben wir schon thematisiert und auch das haben beide bejaht von unseren leiblichen Kindern, obwohl jetzt erst 16 und 13. Aber genau, das sind schon zwei Mädels, die ich sowieso total toll finde, total weltoffen, zugewandt und marschieren selbstbewusst durchs Leben, gehen ihren Weg, das ist echt toll. Und von daher, ich glaube, gewisse Grundanlagen war auch vorher schon da, aber ich glaube, dass eben dieses Thema mit den Pflegekindern, dann über Familien nachzudenken und so und auch problematische Situationen, das ist ja nicht so, dass alles nur easy peasy ist, sondern ähnliche Dinge, wie Fabian eben erwähnt hat oder auch schon angesprochen hat, auch wir standen oft schon am Rande und das kriegen die eigenen Kinder ja auch mit. Und dann zu lernen, okay, es gibt einen Weg weiter. Und da das, glaube ich, deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser Resilienzfaktor, diese Erfahrung zu machen, okay, selbst wenn ich am Ende bin, irgendwie geht's weiter. Im Gespräch mit anderen zusammen finden wir Lösungen nach vorne. Und das ist, glaube ich, schon was Kinder auch prägt, positiv prägt.
Ja. Genau, das ist auch das, was einige leibliche Kinder, die heute erwachsen sind und mit denen ich schon gesprochen habe, berichten, genau das. Und eine Voraussetzung, die dann in dem Zusammenhang auch genannt wird, und da würde mich nochmal interessieren, weil du ja so ein konkretes Beispiel auch gerade gesagt hast von dieser Situation, wo eure Pflegetochter auf eure jüngere Tochter zuläuft, dass die sagen, sie brauchen alle so einen Schutzraum für sich selbst, die leiblichen Kinder. Also so ein Raum, der so exklusiv für sie ist sozusagen, also dieses Wort Schutzraum fiel auch ganz konkret. Wie würdest du das sehen oder wie hast du für den Moment einen Schutzraum vielleicht, oder wie habt ihr als Paar einen Schutzraum geschaffen dann in dem Moment? Erinnerst du das noch? Also weil es ist ja länger her.
Schutzraum ist bei mir ein Wort, was jetzt nicht ganz auf Resonanz stößt, aber das könnte schon tatsächlich eher ein Thema sein, wie es vielleicht meine Kinder tatsächlich ausdrücken. Im Endeffekt ist mein Ding oder unsere Herangehensweise einfach da zu sein, im Sinne der Achtsamkeit oder auch der Zuwendung einfach hinhören, beobachten und aber auch thematisieren und auch das Einzelgespräch suchen, Zeiten zusammensuchen und da die Dinge auch ansprechen, was jetzt gerade für diese Verarbeitungsprozesse angeht, also diese emotionalen Erlebnisinhalte, die auf die Kinder da einprasseln durch diese Beispiele, die ich genannt habe, da halt tatsächlich einfach dran sein. Aber gleichzeitig auch die Freiheit geben, du musst nicht drüber reden. Auch das ist manchmal aber als Eltern, finde ich, schwer auszuhalten, zu sagen, also ich würde gern mit dir reden, weil ich merke doch irgendwas, das muss doch was mit dir machen. Und dann aber auch zuzulassen, dass Kinder sagen, nö, möchte ich eigentlich nicht. Genau. So, das ist das eine. Das andere, weil du diese, ich würde schon sagen, Räume schaffen, alleine mit den Kindern. Also das ist schon auch uns ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir Momente haben, wo jeder von uns, also von meiner Frau und ich, einzelne Erlebnisse oder Zeiten zusammen mit den Kindern auch alleine haben. Also beispielsweise jetzt im Herbst ist meine Frau mit den zwei Großen nach Griechenland geflogen und die haben da einen Urlaub gemacht und ich war eine Woche lang mit den zwei Kleinen zu Hause. Einfach weil wir gesagt haben, naja, aktuell von der Situation, in der wir drinstecken, wenn wir zusammen in Urlaub fahren würden, hätten wir wahrscheinlich sowieso nichts davon, weil es zu anstrengend wäre mit unserer älteren Pflegetochter. Und dann war aber relativ schnell die Idee dann geboren, dann fahrt ihr doch zusammen alleine und genießt die Zeit und habt da auch wieder Quality Time ein bisschen zusammen, um das einfach auch zu stärken. Oder ich habe es gerade mit unserer zweiten, die geht auch lieber ins Museum als meine Frau. Und ich bin auch sehr gerne dort. Dann haben wir gesagt, okay, komm ab nach Frankfurt ins Senckenberg-Museum und da versuchen wir eben auch Zeiten dann so zu gestalten, einfach um. Genau, ich glaube, dass das der Gesamtverbund als Familie dann auch gestärkt ist, wenn man die einzelnen Achsen stärkt.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Uwe, was fällt dir dazu ein?
Der Uwe, wie ich vorhin schon erzählt habe, war ja begeistert. Nach, ich würde sagen, gefühlten 3 Monaten ungefähr, gab es auch die Situation, dass Uwe etwas Wichtiges hatte, aber ich zur gleichen Zeit mich um Luisa kümmern musste, die ja mit gerade 5 Jahren zu uns kam und musste mich um ihre Probleme kümmern und unbewusst ich dann gesagt habe, Uwe, Moment, tut mir leid, du musst warten. Und das ist wohl dann auch mehrmals passiert, weil die Luisa ja noch in der Anbindungsphase war. Und der Uwe schluckte dann irgendwann und sagte, wie bei Fabian auch, du hast ja keine Zeit mehr für mich. Wenn ich komme, du vertröstest mich immer auf spätere Zeiten. Und dann habe ich den Uwe auch zur Seite genommen, habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, kannst du dich an Christian erinnern, wie es bei ihm zu Hause ist? Du hast dort schon geschlafen und seine 2 anderen Brüder, die leiblichen Kinder dort, die mussten auch schon oft zurückstecken, weil diese Problematik beim Christian, der braucht die Hilfe schneller als du. Und ich sag, so ist es jetzt mit Luisa auch. Die Luisa braucht schnelle Hilfe, wenn die ein Problem hat und Sorgen hat. Und ich muss sagen, dieses Thema oder diese Problematik hat sich von allein gelöst. Dadurch, dass ich ihn mit Christian etwas erklären konnte, mit seinem besten Freund, und er mit 12 Jahren auch irgendwie reif genug wurde. Und er versuchte uns dann sogar zu helfen, indem er halt, wenn Luisa oben im Zimmer auch mal randaliert hat am Anfang, in der Kennenlernphase, dann ist er halt hoch und dann hat er das Akkordeon rausgenommen oder hat ihr auf der Flöte was vorgespielt. Und dann haben die gepuzzelt und gemacht. Also der Uwe ist selber stärker geworden. Mhm. Und wir sind alle sehr christlich, bin christlich erzogen. Und der Uwe machte ja auch schon in der Gemeinde, in der kirchlichen Gemeinde, machte er schon mit in der Kinderarbeit und beteiligte sich da auch im Gottesdienst mit aktiv dabei. Und wir mussten Uwe zum Schluss dann, nach wo er so 15, 16 war, mussten wir Uwe bremsen und haben gesagt, Uwe, das wird zu viel. Es gibt Dinge, die die Eltern entscheiden müssen, nicht du. Also es war von ihm lieb gemeint, aber ich ziehe halt wirklich vor dem älteren Bruder, ich ziehe vor ihm den Hut, dass er sich selber so engagiert und einbringt und danach auch nach unseren Gesprächen gezeigt hat, ich habe es verstanden, ich weiß, worum es geht und wirklich aktiv sich für Luisa engagiert hat, auch eigene Interessen zurückgesetzt hat. Also ich muss sagen, das fing ja dann schon mit 15, 16 fing das an und ist bis heute geblieben, dass er über WhatsApp, Luisa hat ja nun auch ein Handy, dann schreibt er, oh, die Arbeit hast du gut geschrieben, ich bin sehr stolz, ich würde dich gerne als großer Bruder ins Kino einladen, wo möchtest du hin? Also er macht auch Belobigungen mit ihr und die beiden machen sehr viel zusammen. Und Uwe hatte letztendlich diesbezüglich keine Probleme und auch zu seinem 20. Geburtstag haben wir uns unterhalten und dann sagte er auch wortwörtlich, Papa, anfangs hatte ich mal ganz kurz das Gefühl, ich bin im Weg, weil ihr euch so viel um das Mädel kümmern musstet. Aber als du dann gesagt hast, mit der Hilfe, und das ist das, was für ihn auch ausschlaggebend war, dass die Luisa Hilfe braucht, das habe ich dann verstanden. Ich sage, ich habe es gemerkt. Und die Luisa hat nur profitiert davon. Also war ganz toll.
Gibt es noch so einen Satz? Weil das ist ja jetzt im Moment das älteste leibliche Kind, was hier in der Runde sozusagen vertreten ist, die dir einfällt, der vielleicht noch in Erinnerung ist, den Uwe quasi in der Rückschau gesagt hat, in der Reflexion auch gesagt hat.
Ja, die gibt es. Luisa, ihren 10. Geburtstag. Und da hat er sie in den Arm genommen. greift mich immer ein bisschen an. Mhm. Er hat sie dann in den Arm genommen und hat ganz laut, wir waren ja nun in größerem Familienkreis, und hat zu ihr gesagt, ich habe mir immer ein Geschwisterteil gewünscht, aber dass ich so eine tolle Schwester wie dich bekommen habe, das ist klasse. Ich bin froh, dass ich eine Schwester wie dich habe. Mhm. Und das, die Luisa vergöttert ihn auch, das muss ich sagen. Die liebt ihren Bruder über alles. Mhm. Die haben eine sehr enge Bindung, sehr gut.
Jetzt haben wir ja schon quasi schönes, ja genau, Heiko meldet sich.
Ja genau, ich habe tatsächlich auch noch einen Satz, der mir sehr, sehr präsent ist von meinen leiblichen Kindern.
Ja.
Einfach, weil wir aktuell ja vor der Frage standen, unser jüngstes Kind aktuell, ob das dauerhaft bei uns bleiben kann oder nicht. Mhm. Und das war vor 3 Monaten ein großes Thema bei uns.
Mhm.
Und auch da sind wir natürlich wieder ins Gespräch gegangen mit unseren leiblichen Kindern. Auch da haben wir gesagt, ihr trefft nicht die Entscheidung, wir treffen die, aber wir wollen wissen, was ihr denkt und wie es euch geht. Und haben das auch ganz bewusst unabhängig voneinander gemacht, relativ zeitnah, damit die sich auch nicht groß untereinander absprechen können, sondern möglichst zeitnah und trotzdem unabhängig voneinander. Und was ich extrem eindrücklich fand, war, die haben beide in die Backen geblasen und haben gesagt, boah, bei uns ist schon echt stressig zu Hause. So, das war das erste Resümee drauf und das hat uns schon auch extrem ins Nachdenken gebracht. Also A, über das, wie läuft es grundsätzlich, und dann aber B, natürlich auch über die Fragestellung, die vor uns lag. Genau, dauerhaft jetzt ja oder nein, oder reduzieren wir es eben, weil die Bereitschaftspflege zu Ende geht und sind dann einfach nur noch mit 3 Kindern unterwegs. Und das hat mich schon tatsächlich echt ins Nachdenken gebracht. Einfach, wie sind wir als Familie unterwegs, weil wir schon immer gesagt haben, also wenn die eigenen Kinder darunter leiden, dann wollen wir auch die Reißleine ziehen. Und was ich gemerkt habe, wir hatten 3 extrem spannende Wochen, weil auch die eigene Entscheidungsfindung gar nicht so einfach war. Und genau, und dann haben es irgendwann die Kinder auch gar nicht mehr ausgehalten und haben gesagt, jetzt entscheidet euch endlich mal. Und haben vor allem in der letzten Woche auch sehr stark, auch unabhängig voneinander, drauf gedrungen, sie hätten gerne eine Pro-Entscheidung. Also sie würden gerne haben, dass unser jüngster Sohn, also Pflegesohn, bleiben kann von unserer Seite aus. Es ist ja nicht in unserer Macht, ob es dann jetzt so kommt oder nicht, aber dass wir von unserer Seite aus signalisieren sollen, dass er bleibt. Und da habe ich aber nochmal ganz deutlich gemerkt, oft ist das Leben nicht eindimensional, sondern es ist ein sowohl als auch ganz oft da drin. Und das ist, glaube ich, auch ein Spannungsfeld, das man als Pflegeeltern lernen muss, auszuhalten. Mhm. Also, dass es eben nicht einfach nur ganz klar ist, okay, die Kinder vertragen sich, oder es ist klar, okay, es ist einfach nur schlimm, in Anführungszeichen, sondern dass es sich abwechselt manchmal, also dass solche Phasen kommen und andere Phasen. Und dass manchmal sogar gleichzeitig Dinge da sind, wo man sagt, ich finde es total schräg und stressig, und gleichzeitig will ich es aber so, ich will es nicht anders haben. Und da eben auch einerseits die Kinder, aber auch sich selber letztendlich zu begleiten. Also auch als Paar da offen im Gespräch drüber zu sein und auch mit sich selber da offen letztlich im Gespräch drüber zu sein, wenn man so sagen kann. Und das einfach auch zuzulassen, das Leben einfach zuzulassen und wie sich es halt gerade anfühlt.
Genau, und nochmal, weil ich das so eindrücklich fand mit diesem Puh gerade, was du gesagt hast bei euren beiden Töchtern, unabhängig voneinander. Was war denn der erste Impuls bei dir, als du das gehört hast?
Na, der erste Impuls war, dann lassen wir es.
Ja, okay.
Das war schon tatsächlich sofort, dass dann hat das keinen Taug. Also da haben die schon echt Prio, weil ich möchte nicht, dass auch in der Rückschau dann die irgendwann mal sagen, das war total blöd. Sondern... Genau, ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber meinen leiblichen Kindern, die ich da wahrnehmen will. Und von daher war für uns eigentlich relativ schnell klar, also wenn das so ist, dann nein. Und erst als wir dann gemerkt haben, okay, ganz so eindimensional ist es eben nicht. Die Kinder sind da auch nicht ganz klar, sondern im Gegenteil, dann in der eigenen Reflexion, nachdem sie es ein bisschen auf sich wirken haben lassen, war dann schon... haben wir dann schon auch Gespräche zu viert geführt, dann auch mit den großen Kindern, auch über die ganze Situation, auch über die Familiensituation, und auch tatsächlich überlegt, eben wie können wir Abhilfe schaffen, auch über die aktuelle Stresssituation, die ja auch als erlebt so dargestellt wurde. Und das fand ich schon auch tatsächlich total tiefe Momente, um die ich auch dankbar bin. Mhm. Also wo ich Dinge von meinen Kindern nochmal neu erfahren habe, wie die halt aktuell, wie es denen zu Hause geht und wie die das so erleben. Aber es waren auch umgekehrt, wo ich gemerkt habe, jetzt fängt meine Tochter gerade an zu strahlen, weil die was von mir erfahren hat, warum ich manche Dinge so mache und nicht anders, wo auch eine Tiefe in der Beziehung wächst. Und das fand ich dann auch cool.
Mhm. Ja, spannend. Also quasi dadurch, dass ein drittes und ein viertes Kind da ist, was nicht das eigene ist, entsteht eine Tiefe in den Gesprächen miteinander, im Wahrnehmen miteinander, im wechselseitigen Empfinden, die quasi darüber ausgelöst wird, ja, weil sonst würde das vielleicht in der Form nicht passieren.
Ich kann es mal konkreter machen. Also letztendlich war es dieser eine Punkt, der mir so wertvoll heute ist, dass ich tatsächlich meinen Kindern, also meinen großen Töchtern gesagt habe, ich würde mir total wünschen, am Abendessen, ich weiß, euch interessiert Politik, als die Bundestagswahl war und so, haben die in der Schule rumdiskutiert. Unsere Abendessen sind so stressig und so bestimmt von den Kleinen, dass die Großen halt da sitzen und essen und das war's dann. Mhm. Wo ich sage, hey, ich finde das total schade, dass das so ist, weil ich würde gerne mich mit euch unterhalten. Wie seht ihr die Welt? Wie seht ihr die politische Entwicklung und alles drum und dran? Und da habe ich auf einmal gemerkt, dass meine Töchter total drauf anspringen und sagen, ja, das hätten wir auch gerne. Und dann war halt cool, dass wir dann gucken konnten oder jetzt auch gucken können, okay, wo schaffen wir auch da wieder Räume dafür, wo wir dann eventuell mal Mittagessen nutzen, wo die Großen schon zu Hause sind und die Kleinen noch in Betreuung oder so, um dann tatsächlich, wo ich jetzt auch weiß, okay, ich gucke, dass ich dann meine Meetings eventuell in der Arbeit dann so hinlege, wenn ich zu Hause bin im Homeoffice, dass ich den Mittagessen wirklich Zeit habe und ja, so, klar. Also dass man da einfach nochmal neu dann die Prioritäten verschieben kann.
Mhm. Ja. Fabian, fällt dir noch was dazu ein? Deine Kinder sind ja noch ein bisschen jünger, deine eigenen, eure eigenen.
Also was wir gemacht haben ist, relativ zügig haben wir unser Haus erweitert. Mhm. Also wir haben zu unserem Bestandskubus noch einen zweiten Kubus hinten dran gebaut, sodass schon mal dem Problem aus dem Weg gegangen wird, dass jetzt irgendwie unsere großen räumliche Einschränkungen zum Beispiel haben. Also bei solche Kleinigkeiten, die möglicherweise irgendwann zu Konflikten führen könnten, weil jetzt umgezogen werden muss, das Zimmer geräumt werden muss oder möglicherweise zusammengezogen werden muss. Solche Sachen haben wir durch einen Hausanbau quasi gelöst. Das war zum Glück relativ gut möglich. So, dass jetzt jedes der vier Kinder ein eigenes Zimmer hat. Wir haben im Elternschlafzimmer auch ein zweites Bett drangestellt. Also auch unsere Großen kommen immer noch gerne zum Kuscheln morgens oder abends mal ins Bett. Und unser kleiner Tilly kommt jede Nacht ins Bett. Und damit einfach wir nicht in den Konflikt kommen, okay, wir müssen den Großen sagen, ja, das geht jetzt leider nicht, irgendwie, sonst ist es eng, können wir alle nicht schlafen, dann wird das so, ne, ganz einfach gelöst. Zwei große Doppelbetten nebeneinander, jeder kann kommen, wie er möchte und wann er möchte, und dann ist da schon mal kein Konflikt. Und ansonsten, weiß ich jetzt nicht so genau, hat sich eigentlich nicht viel verändert in der Beziehung. Mhm. Dadurch, dass die einfach noch so klein waren, die zwei, als die zu uns in die Familie kamen. Und vom Verhalten auch echt entspannte Kinder sind, bis auf ein, zwei kleine Ausreißerchen, die aber ganz normal sind. Mhm.
Die haben sich quasi so eingefügt in die Geschwisterreihe auch ganz natürlich.
Ja, genau. Und also ich höre auch ganz häufig von Leuten, die wir lange nicht gesehen haben. Also jetzt bei den letzten Feiertagen war zum Beispiel ein riesengroßes Familienfest bei uns im Norden Deutschlands. Da waren 30 bis 40 Verwandte und die haben auch alle kleine Kinder, große Kinder. Man merkt gar nicht, dass die zwei uns gar nicht so gut kennen. Also die sind offen, die sind liebe Kinder, also ich muss tatsächlich sagen, wir hätten es, glaube ich, nicht besser treffen können. Wir mit denen nicht und vielleicht die beiden mit uns auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, sonst wäre es nicht alles so harmonisch und schön. Und was auch total dazu beiträgt, dass das alles so ganz gut läuft, ist tatsächlich, wir haben eine ganz, ganz tolle Supervisorin, die auch mal unsere beiden Großen mit dazu einlädt. Ne? Und das sind auch immer sehr, sehr wertvolle Gespräche und ja, ich muss auch sagen, die positive Psychologie, das ist so mein Steckenpferd und das ist auch ein ganz, ganz wertvolles Thema für mich, mit dem ich ganz viel Beziehungsgestaltung hinkriege mit den Kleinen alleine. Wenn wir abends ins Bett gehen, die vier Abendfragen durchgehen. Also das wird schon richtig eingefordert und dann kommen manchmal wirklich witzige Sachen und dann kommt man nochmal irgendwie, man kriegt einfach gute Gedanken, gute Emotionen und da hat man einfach eine tolle Zeit im Großteil miteinander. Es gibt natürlich auch die kleinen Schwierigkeiten, die du im Alltag immer hast, aber das verblasst dann so tatsächlich und das ist einfach schön.
Ja, wir merken im Gespräch schon so, also wie wir uns, glaube ich, wechselseitig inspirieren oder auch ihr euch wechselseitig inspiriert. Mich würde nochmal interessieren, was sind diese vier Abendfragen? Magst du die gerade nochmal nennen für unsere Hörerinnen auch? Dann haben die vielleicht auch eine Inspiration da in der Richtung.
Sehr gerne. Ich habe so ein bisschen die Frage befürchtet. Natürlich fallen mir spontan nur drei ein.
Macht nichts.
Also eine Frage ist zum Beispiel, in welchen Momenten hast du dich heute lebendig gefühlt? Eine Frage ist, welche Stärke konntest du heute einsetzen? Also es basiert darauf, dass jeder Mensch 12 Charakterstärken hat und eine von diesen Stärken, oder wenn man 3, 4 Stärken am Tag einsetzt, dann gibt das eine positive Grundbasis. Die dritte Frage geht in diese Richtung, wem hast du heute oder wer hat dir heute etwas Gutes getan und wem hast du etwas Gutes getan oder etwas zum Wohlbefinden der anderen beigetragen? Wie gesagt, die vierte fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Die tragen wir noch nach, das ist kein Ding. Ja, die schreiben wir unten drunter und dann, das passt dann
das
schon.
Das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, dass irgendwie mal, wenn man abends die Kinder ins Bett bringt oder beim Abendessen oder sie, das muss man gar nicht nur mit den Kindern austauschen, das ist auch wunderbar zur Beziehungsstärkung mit allen Menschen. Ich mache es in der Schule auch, das stelle ich immer am Ende des Unterrichtstages. Meine Kollegin ist zum Glück auch in diesem Bereich fortgebildet und wir machen da fantastische Sachen, die perfekt zur Beziehungsgestaltung dienen können. Ich glaube, da könnte man eigene Podcast-Reihen mitfüllen. Genau, ja, alles ist wunderbar.
Genau, vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Genau, ich würde gerne nochmal zurück. Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde gesprochen und wir sehen, wie komplex dieses Thema auch ist. Ich würde gerne nochmal eine Runde dazu machen, quasi vor dem Hintergrund auch, weil hier kommt ja eine langjährige Erfahrung zusammen, vor dem Hintergrund eurer langjährigen Erfahrung. Was würdet ihr denn Pflegeeltern mit leiblichen Kindern, die überlegen, Pflegeeltern zu werden, also Familien, raten, wenn sie das überlegen, was sie berücksichtigen sollten, wenn das so losgeht? Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der bedeutsam sein könnte, gerade für Menschen, die das überlegen. Und wir suchen ja auch wirklich Pflegefamilien händeringend. Es gibt immer weniger, das ist ein ganz wichtiges Thema. Heiko, vielleicht magst du einfach mal zuerst.
Ja, also aus dem Bauchhaus würde ich tatsächlich sagen, aber das ist auch geprägt von vom eigenen Erleben eben. Seid mit euren Kindern einfach im Gespräch. Ihr müsst schon eine Sicherheit erstmal für euch entwickeln, zu sagen, okay, überdenkt, also geht schon die gedanklichen Schritte zuerst einmal als Paar, um dann zu sagen, okay, ist das wirklich was wir uns vorstellen können, wo wir eigentlich drauf zugehen wollen? Und wenn dann eine gewisse Sicherheit da ist, spätestens dann auch zu sagen, okay, was denken denn unsere Kinder? Also ich finde es schon gut, dass eure Meinung dann auch nicht ganz von den Kindern abhängig ist, also dass ihr schon auf ein eigenes Standing einfach habt, aber dann, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Wunsch sein von jedem Paar, einfach zu wissen, genau, wie reagiert mein Kind drauf und das auch in die eigene Entscheidungsgeschichte mit einzubeziehen.
Also bei uns ist es so, ich würde empfehlen, so wie wir es gemacht haben, wir haben erstmal das Glück gehabt, Pflegefamilien kennenzulernen, mit ihnen in enger Verbindung zu stehen. Aber was ich jeder Familie, die sich für Pflegekinder interessiert, empfehlen würde, sich zuallererst mit der Literatur zu befassen, sich einmal einzulesen beziehungsweise etwas in Erfahrung zu bringen darüber. Das Zweite, was wichtig ist, davon haben wir, meine Frau und ich und auch der Uwe, wir haben davon profitiert, suchen Sie Kontakt zu Pflegefamilien. Schauen Sie ruhig rein, die Pflegefamilien weisen keinen zurück. Wir waren durch Uwe auch in anderen Pflegefamilien, weil die Kinder durch unser enges Zusammenwohnen ja auch in eine Schule gegangen sind und in die Betreuung. Wichtig ist wirklich, man sollte ruhig den Kontakt zu Pflegefamilien suchen und sich mit Pflegeeltern unterhalten. Von ihren Erfahrungen kann man nur lernen und wird gestärkt. Und Das Zweitwichtigste ist, das mit vorhandenen Kindern, eigenen Kindern, das in aller Ruhe zu besprechen. Auch auf die Wünsche einzugehen. Es wird nicht jeder Wunsch in Erfüllung gehen, aber man sollte mit berücksichtigen, welche Vorstellungen hat das eigene Kind. Mhm. Wie sollte mein Geschwisterteil aussehen? Wie alt oder welches Geschlecht? Und also man sollte untereinander wirklich offen reden und ein Pflegekind aufzunehmen, nur wenn alle Parameter stimmen. Mhm.
Mhm. Fabian, was würdest du für Hinweise geben potenziellen Pflegeeltern?
Also ich kann jetzt gar keine neuen, schlauen, weiteren Ratschläge geben. Mhm. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, wirklich entscheidend ist, dass man das mit allen Parteien, die zukünftig an einem Erziehungsprozess beteiligt sind, dass man das offen bespricht und, mhm. und auch in dem Gespräch verdeutlicht, was ist ja mit den eigenen Kindern in der Regel gut möglich, zu sagen, bitte formuliert eure Ängste und Bedenken, sagt uns, was ihr für Befürchtungen habt. Möglicherweise kann man die im Vorfeld ausräumen, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man auch einfach sagen, das geht mir ganz genauso als, mhm. als Vater. Ich weiß auch nicht genau, was auf uns zukommt, was für ein Mensch mhm. Uns in die Hände gelegt wird. Und wenn man eigene oder wenn man den Kindern reflektiert, dass man selber auch nicht genau weiß, was passieren wird, dann und nicht sagt, ach, das wird schon gut werden, sondern mhm. das relativ offen miteinander bespricht. Und wir haben das auch vorher mit meinen Eltern, den potenziellen Großeltern mhm. besprochen und mit meiner Schwiegermutter. Und es waren alle tatsächlich irgendwie auch begeistert. Es war niemand dabei, sagt, oh, überlegt das doch mal, mhm. ihr habt doch schon genug um die Ohren mit euren Kindern. Und nee, ganz im Gegenteil, wir wurden bestärkt von allen Seiten. Und wenn man einen guten Rückhalt hat oder einen guten Rückhalt hinter sich weiß, dann lässt sich auch vieles gemeinsam meistern. Und ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, wir haben bisher das große Glück, dass wir das richtig, richtig gut hinkriegen. Und unsere Familie, die Kinder, die haben sich schon mal auf einen Schlag verdoppelt, die haben sich dann auf den zweiten mhm. Schlag nochmal verdoppelt. Mhm. Es muss jetzt nicht nochmal kommen, eine Verdopplung, aber mhm. wer weiß, was passiert. Also ich will jetzt erstmal nichts ausschließen. Ich will es nur grundsätzlich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, um das nochmal abzuschließen, das mit dem ganzen familiären Umfeld und auch mit Freunden zu besprechen. Mhm. Ja, und das mhm. haben wir getan und das hat uns noch mehr bestärkt. Mhm. Ja.
Ja, ich sag euch herzlichen Dank, euch dreien. Das hat total Spaß gemacht, jetzt darüber zu reden, auch wenn wir vielleicht nicht alles beleuchten konnten. Danke, Uwe.
Gern geschehen, das hat mir Spaß gemacht.
Danke, Heiko.
Sehr gerne.
Danke, Fabian.
Ja, auch ich bedanke mich und vor allem auch dafür, dass ich jetzt auch im Laufe des Gesprächs nochmal so gemerkt habe, viele Sachen, über die ich mich vielleicht ärgere, die sind gar nicht so schlimm, so mhm. weiter, weil da wirklich die tollen Momente einfach überwiegen. Mhm. Ja.
Ja, wunderbar. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.